Genau heute, vor 10 Jahren, sind auf der Love Parade in Duisburg 21 junge Menschen gestorben. Totgedrückt oder totgetrampelt auf einer Veranstaltung, die es in dieser Form nie hätte geben dürfen, an diesem Ort. Und mindestens 600 Menschen sind verletzt worden. Das sind die dürren Zahlen. Jessica Westen ist damals als Reporterin des WDR in Duisburg gewesen, bei dieser Veranstaltung. Frau Westen, mit dem Abstand von 10 Jahren, wie erinnern Sie diesen Tag und diese Ereignis?
Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich war eben als Partyreporterin eigentlich da und bekam dann irgendwann am späten Nachmittag einen Anruf von einem Kollegen, der sagte, Jessica, hast du irgendwas von Toten gehört? Und hatte ich bis dato noch nicht und war auch erstmal geschockt und habe gesagt, nee, wie kommst denn du da drauf? Und er sagte dann eben, ja, es gibt so ein Gerücht, ist aber noch nicht bestätigt. Kannst du mal versuchen, da was rauszufinden? Und dann habe ich gesagt, klar, versuche ich. Habe dann den Pressesprecher der Duisburger Polizei angerufen, bin auch zu dem durchgekommen, was eigentlich auch schon an Wunder grenzte, denn das Handynetz war ja auch komplett überlastet. Und ich hörte dann schon am Telefon an der Stimmlage, ja, da muss irgendwas passiert sein. Ich kannte den ganz gut und der klang sehr angespannt. Und da sagte dann Frau Westen, ja, kann ich Ihnen bestätigen, mindestens 10, aber wahrscheinlich werden es noch mehr, wir reanimieren nämlich gerade noch. Ja, und dann wird einem in so einem Moment natürlich erstmal flau im Magen und ich hatte fast so wie Watte in den Ohren und habe mich dann aber relativ schnell gesammelt und habe auf Funktionieren umgeschaltet und wusste, ich muss jetzt natürlich auch funktionieren und meinen Job machen.
Das heißt auch, dass gar nicht so offensichtlich war, was da in der Unterführung und in diesem Gedränge passiert war.
Genau, das wusste am Anfang keiner. Wir wussten einfach nur, da muss irgendwas passiert sein. Zwischendurch war auch mal der Zugverkehr gestoppt worden, weil da Menschen im Gleisbett gesehen wurden. Da habe ich am Anfang noch vermutet, dass es da vielleicht einen Zusammenhang geben könnte. Dann hieß es mal, Leute haben Gitter überklettert und sind auf die A59, wobei die war gesperrt, also da hätte eigentlich nichts passieren können. Aber wir konnten uns da am Anfang gar keinen richtigen Reim drauf machen.
Nun hat dieses Ereignis, Frau Westen, Sie durch diese 10 Jahre weiter begleitet. Sie haben nämlich als Journalistin zunächst weiter recherchiert, mit Menschen gesprochen, Interviews gemacht. Was haben Sie da gemacht?
Also ich habe ja für den WDR immer berichtet und habe dementsprechend natürlich auch relativ zeitnah dann Kontakt mit Angehörigen der Todesopfer gehabt, habe mit Betroffenen gesprochen, habe also ja die Berichterstattung begleitet, war auch beim Strafprozess sehr oft anwesend als Reporterin und habe dann parallel angefangen, das einfach auch mal aufzuschreiben. Also ich hatte das Gefühl, das darf nicht vergessen werden und ich darf meine Eindrücke nicht vergessen, aber auch die der anderen nicht. Und dann ist relativ zeitnah nach der Katastrophe auch mal so grob die Idee entstanden, da ein Buch drüber zu schreiben. Ich habe das dann aber eine Zeit lang wieder in die Schublade gelegt, weil ich irgendwie auch mal aus diesem Katastrophenmodus irgendwann wieder rauskommen wollte. Mein Mann und ich haben kurz nach der Katastrophe geheiratet. Ich wollte mir auch mal wieder sowas wie Vorfreude auf eine Hochzeit erlauben. Und ja, dann war dieses Projektbuch erstmal wieder in der Schublade verschwunden. Und irgendwann saß ich mit meinem Mann bei einer Flasche Rotwein zusammen in der Küche und wir kamen wieder auf dieses Thema. Und er sagte, Jessica, bist du wahnsinnig, du musst da eigentlich was draus machen. Du hast diese ganzen Kontakte, du hast die ganzen Informationen und vor allen Dingen, du hast auch einen sehr persönlichen Kontaktbezug zur Love Parade, weil ich früher selbst in Berlin noch dabei war, auch als Partygängerin unter anderem. Und dann hat er einen Zettel gemacht, hat da drauf geschrieben, Buch schreiben und hat den an unsere Wohnungstür geklebt.
Und wie lange hat er dann da geklebt?
Ja, schon ein paar Wochen. Ich habe den noch eine Zeit lang versucht zu ignorieren, aber dann irgendwann musste ich da durch.
Sie haben dann ja was gemacht, was für eine Journalistin erstmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie haben nämlich nicht einfach eine Dokumentation geschrieben oder eine Reportage, in der Sie beispielsweise Interviews zusammengefügt haben, sondern Sie sind einen anderen Weg gegangen. Sie haben dokumentarische Elemente genommen, haben aber dann eine Geschichte daraus gemacht, nämlich einen Roman.
Ja.
Wie funktioniert nun mit dieser Vorgeschichte dieser Roman?
Also ich habe 3 Protagonisten. Einmal ein Sanitäter, der ist sehr nah angelehnt an einen realen Sanitäter, mit dem ich sehr, sehr lange Interviews geführt habe. Es gibt die Reporterin, die natürlich große Gemeinsamkeiten mit mir hat. Und es gibt die Partygängerin Kathi, die ist 18. Und ja, auch da haben mich Interviews mit Betroffenen inspiriert, mit Eltern der Todesopfer. Und diese 3 Erzählstränge sind eben ineinander verschachtelt. Zwischendurch sind noch Funksprüche der Polizei eingefügt. Die sind auch angelehnt an den Originalfunkverkehr von damals. Also man kann sagen, alles, was meine Figuren erleben, habe ich mir nicht ausgedacht.
Genau darin vermute ich die Tücke, denn ein Roman, also wenn man eine fiktive Geschichte schreibt, dann kann man erstmal seiner Fantasie freien Lauf lassen, auch wenn man einen Plan hat von der Geschichte. War es für Sie nicht ständig eine Falle oder ein Problem, das so neben Ihnen stand, dass Sie zu sehr in den Dokumentationsmodus gerutscht sind beim Romanschreiben?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube eigentlich nicht. Also alle, die es bisher gelesen haben, spiegeln mir eigentlich, dass sie das genau die richtige Form finden. Also oft taucht diese Frage auf, warum hast du einen Roman geschrieben? Da kann ich eigentlich nur darauf antworten, das war eher so ein Bauchgefühl, so eine Bauchentscheidung. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das muss so sein. Und viele stellen diese Frage, warum hast du das gemacht? Und nachdem sie es gelesen haben, sagen sie dann, jetzt habe ich es verstanden und ich finde es super. Weil das, glaube ich, das Thema auch für mehr Leute noch öffnet, wenn man wirklich mit diesen Protagonisten diesen Tag miterlebt und auch deren Vorgeschichte. Also man lernt die Figuren ja auch anders kennen. Und ich glaube, da geht man einfach auch anders mit und es interessieren sich vielleicht auch mehr Menschen dafür.
Vor allem kann man den Rahmen des tausendfach Gesagten als Journalistin verlassen.
Ja, das stimmt.
Und die Geschichte ganz anders schreiben. Ja. So stelle ich es mir vor.
Ja, ganz anders weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube einfach mit viel mehr Details und irgendwie auch doch noch mehr Emotion. Also diese ganze emotionale Fallhöhe fand ich auch leichter in einem Roman zu beschreiben. Also ich weiß eben, wie es sich anfühlt, zu einer Party wie der Love Parade zu gehen, was man damit verbindet, was das für ein großartiger Moment ist. Das ist ja auch eine überbordene Lebensfreude, die die Menschen da hatten und mit der die da hingegangen sind. Und dann dieser Wechsel zur Tragödie, da hatte ich einfach das Gefühl, der Roman ist da die bessere Form.
Sie haben ja erzählt, dass Sie lange gebraucht haben, um einen Verlag dafür zu finden. Und ich war erstmal verblüfft, als ich das auch vorher gelesen habe. Denn ich dachte, naja, das Thema jetzt nach 10 Jahren, das geht von selber, da einen Verlag zu finden. So war es offensichtlich nicht.
Ich glaube, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, war so ein bisschen das Problem. Ich glaube, da konnte sich keiner was drunter vorstellen. Jetzt hat man natürlich auch schon oft gehört, die Verlage kriegen so viele Einsendungen, die lesen ja auch gar nicht alles. Also ich habe am Anfang tatsächlich immer nur so Standardabsagen gekriegt, passt nicht ins Programm. Klar, ist keine klare Dokumentation, ist kein klarer Roman. Und da muss man sich schon die Mühe machen, sich das mal genau anzugucken, um dann vielleicht auch zu merken, dass es doch verlegenswert ist. Also das hat eine ganze Weile gedauert. Erst habe ich es auf eigene Faust probiert, dann auch mal über einen Literaturagenten. Die waren total begeistert davon. Die haben das sogar auf der Leipziger Buchmesse als eins der Werke, wo sie die höchsten Erfolgsaussichten gesehen haben, vorgestellt und haben, Überraschung, trotzdem keinen Verlag gefunden. Und am Ende habe ich ganz, ganz viele positive Zitate, ganz viel positives Feedback bekommen, auch von einem sehr lieben WDR-Kollegen, der mich dann auch immer gepiekt hat und mir immer irgendwelche Links zu irgendwelchen Literaturwettbewerben geschickt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du noch eine letzte Runde und habe diese ganzen Zitate von Testlesern einfach nochmal in eine Mail gepackt und habe an diverse Verlage nochmal geschrieben, schaut mal, das ist mein Feedback, da muss doch irgendwas gehen. Und das war dann quasi die Initialzündung, da hat es dann geklappt, da hat dann einer angebissen.
Haben Sie den Zettel, den Ihr Mann geschrieben hat, aufgehoben?
Ja. Natürlich.
Ich habe unser Gespräch begonnen mit einer Zahl. Ich habe noch eine Zahl und das ist die 184. 184 Verhandlungstage hat es vor Gericht gegeben wegen dieses Unglücks auf der Love Parade. Und dann ist der große, viel zu große Prozess eingestellt worden, kurz vor der Verjährung mit dem Argument, knapp zusammengefasst, man hätte keinen wirklich Verantwortlichen identifizieren können. Was halten Sie davon?
Ja, oder zu viele Verantwortliche. Der Richter hat ja am Ende gesagt, dies sei eine Katastrophe ohne Bösewicht. Zitat, wir haben ihn einfach nicht gefunden. Und er hat gesagt, es gibt eine kollektive Schuld, ein kollektives Versagen. Also mit anderen Worten, die Schuld verteilt sich eigentlich auf zu viele Schultern, sodass die Schuld jedes Einzelnen zu gering ist. Und es drohte sowieso die ganze Zeit die absolute Verjährungsfrist für fahrlässige Tötung. Die wäre jetzt am 27.07. eingetreten, weil dann es genau 10 Jahre her ist, dass das letzte Opfer im Krankenhaus gestorben ist. Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an nicht wirklich damit gerechnet, dass es überhaupt zu einem Urteil kommen kann. Allerdings auch nicht mit einer vorzeitigen Einstellung gerechnet. Und das war für die Angehörigen und für die Betroffenen natürlich doch nochmal ein Schlag ins Gesicht. Auch wenn sie nicht damit gerechnet haben, dass es ein Urteil gibt, hätten sie sich schon gewünscht, dass es anders ausgeht.
Naja, wenn es kein Urteil gibt, wie hätte es dann ausgehen können in dem Sinne?
Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube, unter der Voraussetzung, wie der Prozess jetzt stattgefunden hat, gab es fast keine richtige Lösung, weil viele Angehörige und Betroffene haben mir auch gesagt, sie haben den Eindruck, da sitzen eben zum Teil auch Bauernopfer auf der Anklagebank. Die 10 Angeklagten, die da sitzen, die haben vielleicht gar nicht so eine große Schuld. Die mussten am Ende da ihr Autogramm drunter machen, um es mal platt auszudrücken. Und im Hintergrund sind vielleicht ganz andere gewesen, die Druck ausgeübt haben, die da die Strippen gezogen haben. Stichwort Metropole Ruhr 2010, Kulturhauptstadt Europas war ja damals. Das heißt, diese Veranstaltung war natürlich auch sehr gewünscht. Und da haben sich viele auch durch den Prozess noch erhofft, dass da vielleicht der ein oder andere in Anführungsstrichen auspackt und vielleicht auch sagt, ja, da hat es Druck gegeben. Das war aber nicht so.
Nun hat eine Verjährung ja auch einen guten Sinn. Eine Verjährung ist dazu gedacht, dass nach einer gewissen Frist, nach einer langen Frist, in der eben der Schuldige nicht wirklich bestraft werden konnte, dass dann auch Rechtsfrieden eintritt, dass die Sache damit dann auch mal beendet wird. Sie haben mit vielen Menschen gesprochen, auch mit Angehörigen der Opfer. Denken Sie, dass dieser Effekt jetzt irgendwann eintreten kann?
Ich glaube, das ist ganz schwierig. Das ist auch sehr unterschiedlich einfach. Also da sind einige, die sich schon früher auch so ein bisschen aus diesem Prozess rausgezogen haben. Die sind am Anfang noch hingegangen und als sie gemerkt haben, da kommt nichts bei raus, sind sie auch gar nicht mehr gekommen. Und andere, die sind jetzt wirklich in ein richtiges Loch gefallen. Und ja, da mag ich jetzt auch nicht sagen, wie lange die daran noch zu knabbern haben. Ich glaube, wenn man ein Kind verliert, das ist immer so schrecklich, da hat man eh sein Päckchen sein Leben lang zu tragen. Und wenn es dann eben auch noch so ausgeht und sie sagten gerade, es muss irgendwann Rechtsfrieden eintreten. Ja, das Problem an der Stelle war aber, dass ja überhaupt nur 2,5 Jahre für den eigentlichen Prozess da waren, weil ja auch schon die Ermittlungsarbeiten sich am Anfang so lange hingezogen haben und da sich das Verständnis natürlich von vielen auch in Grenzen hält. Warum gibt es dann in so einer Situation nicht so eine Art Taskforce, auch bei der Staatsanwaltschaft, die sich nur um das kümmert? Warum kann man bei Ermittlungsarbeiten nicht dann auch für den Zeitraum die Verjährungsfrist aussetzen? Das sind alles Fragen, die sich zum Beispiel auch die ausländischen Eltern stellen, wo das Rechtssystem zum Teil ein anderes ist.
Jessica Westen war vor 10 Jahren auf der Love Parade in Duisburg. Sie haben damals berichtet, wir haben darüber gesprochen, Sie haben inzwischen einen Roman darüber geschrieben, einen Dokumentarroman kann man das vielleicht nennen.
Dokuroman, ja.
Der Titel heißt Dance or Die, soeben erschienen bei Emmons. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.